In dieser Episode teile ich drei Dinge mit dir. Erstens, welches Buch lese ich gerade oder habe ich vor kurzem gelesen? Kann ich es empfehlen? Zweitens, mein aktuelles Lieblingstool. Und drittens, was ist gerade die größte Aufgabe, auf die ich mich in meinem Business konzentriere? Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen. Hier erfährst du, wie du mehr Kunden online gewinnst, mehr Profit machst und fesselnde Werbetexte schreibst. Ich habe dieses Format, ich glaube mal so vor einem halben Jahr hier und da aufgenommen, ja, mein aktuelles Buch, ein Lieblingstool und welche große Aufgabe ich gerade im Unternehmen nachgehe, und das kam ziemlich gut an. Ich habe es jetzt nie zu einem festen Format gemacht, aber ich habe dazu immer ganz gutes Feedback bekommen, also dachte ich, Mensch, mache ich das jetzt einfach auch nochmal in der April 2024 Edition. Ich bin gerade hier im Kölner Office und mir wurde zugetragen von der lieben Tanja aus meinem Team: Mensch Tim, wir haben für nächste Woche keine Podcast-Episoden mehr, du musst bitte noch welche neu produzieren. Und dann muss ich natürlich auch einfach mal hier an einem Sonntagabend nach dem Fitnessstudio noch ins Office tingeln, damit ich hier noch diese Podcast-Episode für euch aufnehmen kann. Mache ich aber natürlich gerne, denn bevor ich eine Episode ausfallen lasse, friert die Hölle zu. Okay, fangen wir also an mit der ersten Säule hier aus diesem Podcast-Format: Welches Buch lese ich derzeit, beziehungsweise habe ich jetzt vor kurzem beendet? Letzteres trifft zu. Ich habe jetzt vor kurzem hier ein Buch abgeschlossen, und zwar das Buch Radical Candor. Ein Buch, merkst du jetzt vielleicht schon am Titel, aus Amerika, und zwar ist es ein Buch über Kommunikation. Kommunikation vor allem im Business-Alltag. Das wurde geschrieben von einer ehemaligen, sehr hochrangigen Führungskraft von Google. Und in ihrem Buch Radical Candor beschreibt sie, wie man Feedback unter Mitarbeitern oder an Mitarbeiter weitergibt, an sein Team weitergibt, damit das Feedback erstens ankommt wirklich, also dass das, was man mit dem Feedback bezwecken möchte, dass die Projekte dann vielleicht auch dementsprechend umgesetzt werden, und gleichzeitig, dass man das Feedback so kommuniziert, dass es wertschätzend ankommt. Ja, also so, dass du die Beziehung zu den Mitarbeitern nicht vergiftest und trotzdem die wichtige Botschaft rüberkommt. Denn wenn du vielleicht deine Botschaft sehr klar formulierst, aber keine Rücksicht auf die Beziehung zu dem Mitarbeiter nimmst, dann vergiftest du auf Dauer diese Beziehung und niemand arbeitet gern mit einer Person zusammen, die er oder sie nicht mag. Man könnte es auch so ein bisschen mit Tough Love bezeichnen. Hast du vielleicht schon mal aus dem amerikanischen Raum gehört? Tough Love, also quasi harte Liebe, sagt man so ein bisschen. Man sagt etwas vielleicht sehr direkt, aber nur, weil man es gut mit dieser Person meint. So, aus diesem Buch, das ist ein langes, großes Buch, das ich auch wirklich empfehlen kann, gerade wenn du Führungskraft bist, wenn du Unternehmer bist, möchte ich dir ein, zwei Learnings mitgeben, die ich für sehr spannend empfunden habe. Erstens, Kritik wird am Ohre des Zuhörers gemessen, nicht am Munde des Sprechers. Nochmal, ganz wichtig. Kritik wird am Ohre des Zuhörers gemessen, nicht am Munde des Sprechers. Das heißt, nur weil du vielleicht mit der Kritik, so wie du sie äußerst, mit dem Feedback, so wie du es äußerst, klarkommen würdest, heißt das noch lange nicht, dass auch die Partei, die das Feedback jetzt wirklich erhält, damit klarkommen würde. Also bevor du Feedback gibst, einfach mal ganz kurz in die Schuhe des anderen versetzen. Nächstes Learning ist, du tust Mitarbeitern keinen Gefallen, wenn du kein klares, direktes und manchmal auch verletzendes Feedback gibst. Denn, und das ist wirklich, wirklich wichtig, wie ich finde, wenn du kein Feedback, direktes Feedback gibst, dann raubst du diese Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, beraubst du sie nach Wachstum. Du beraubst das Wachstum, ja. Nur wenn Feedback entsteht, wenn Feedback klar ist, wenn klar ist, was verbessert werden kann, nur dann ist Wachstumspotenzial gegeben. Und das, wenn du das einem Mitarbeiter nicht gibst, hat diese Person keine Möglichkeit, sich zu entfalten, zu wachsen. Das waren mal so zwei große Learnings daraus. Und ich gehe jetzt noch einmal ganz kurz etwas tiefer rein. Die Autorin sagt, es gibt vier Wege zu kommunizieren. Der erste Punkt ist die blinde Aggression. Und das ist eine Form der Kommunikation, wo du keinerlei Empathie zeigst und auch sehr wenig Wachstumschancen dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin gibst. Blinde Aggression, diese Kommunikationsart, das ist so, ich sag mal, der typische Tyrann. Das ist die Führungskraft, der Chef, die Chefin, über den die allermeisten oder wegen dem vielleicht die meisten ihren Job kündigen, weil das nicht wertschätzend ist, weil es eine Atmosphäre der Angst, der Tyrannei erschafft, diese Art der Kommunikation, die blinde Aggression, dass man einfach nur sagt, was soll das, was machst du, das ist doch völliger Schwachsinn, mach das mal anders, ne? Also diese Richtung, blinde Aggression. Hier ist zwar Wachstumspotenzial leicht gegeben, weil natürlich du bekommst deine Fehler aufgezeigt, klar, aber du hast eine sehr stark vergiftete persönliche Beziehung zu den Mitarbeitern und dadurch wird natürlich auch häufig eben wird vielleicht ein Job niedergelegt, jemand kündigt. Also die Art und Weise kommunizieren, es gibt vier verschiedene, die erste, die blinde Aggression. Die zweite, das ist die manipulative Unaufrichtigkeit. Manipulative Unaufrichtigkeit. Hier ist es so, dass du weder Empathie noch Wachstumsimpulse gibst. Ja, also Radical Candor in dem Buch gibt so eine kleine Matrix aus vier Feldern und die ist unterteilt quasi in Wachstumsimpulse und Empathie. Und manipulative Unaufrichtigkeit, da hast du weder Empathie noch gibst du Wachstumsimpulse. Bei der blinden Aggression gibt es auch keine Empathie, aber du hast Wachstumsimpulse. Sie sagt tatsächlich, die Autorin, dass blinde Aggression tatsächlich besser ist als manipulative Unaufrichtigkeit. So, was ist das, manipulative Unaufrichtigkeit? Das ist so ein Feedback wie, ja, hast du ganz toll gemacht. Ja, nee, ist schon irgendwie okay. Ja, ist okay. Ja, also wo man einfach merkt, die Führungskraft, der Chef, die Chefin, die kümmert sich gar nicht. Also ist das vollkommen egal. Du bist ihr vollkommen egal, das Feedback ist ihr vollkommen egal, du bist einfach vollkommen egal. Ja, du zeigst weder Empathie, noch gibst du Wachstumsimpulse. Das ist also quasi wirklich die schlechteste Art des Feedbacks, wenn du dir keine Gedanken drum machst, ja, wie gehe ich jetzt mit dieser Person, die vor mir steht, um und auch, wie gebe ich ihr konstruktives Feedback? Ja, du sagst einfach nur sowas wie, ja, irgendwie ganz toll gemacht. Ja, dich interessiert es eigentlich gar nicht. So, zweite Art der Kommunikation. Dritte Art der Kommunikation, das ist die ruinöse Empathie. Ruinöse Empathie. Ja? Und die ist auf diesem Quadranten dort zu verorten. Es gibt keinen Wachstumsimpuls, dafür aber zu viel Empathie. Und das ist der Chef, die Chefin, die einfach sich zu sehr um die persönliche Beziehung zu den Angestellten, die da zu viel Wert drauf legt, ja. Angenommen, du bist im Feedbackgespräch und du hast vielleicht einen Mitarbeiter vor dir und der ist vielleicht, dem geht's irgendwie nicht gut, ist aufgelöst, weil er irgendeinen Fehler gemacht hat im Unternehmen und jetzt vielleicht zu viel Sorge hat, dass was passieren könnte. Und jetzt, wenn du ruinös empathisch bist, dann lässt du alles stehen und liegen, gibst keinen Wachstumsimpuls, gibst kein klares Feedback und sagst, oh Gott, das kriegen wir schon irgendwie alles hin, keine Sorge, ach komm, wir bauen das alles so um, dass es für dich irgendwie richtig funktioniert, ja. Du bist also so sehr umarmend, viel zu warm, zu viel Empathie und nochmal ganz wichtig, du beraubst dadurch den Mitarbeiter der Wachstumsimpulse, ja. Du ermöglichst dem Mitarbeiter nicht, hier zu wachsen. So. Deshalb ist das auch eine sehr schlechte Form der Kommunikation. Die vierte Kommunikation, das ist der sogenannte Radical Candor, könnte man übersetzen mit radikale Offenheit. Das ist die Art der Kommunikation, die Autorin hier empfiehlt. Da hast du auf der einen Seite eben Wachstumsimpulse, du kommunizierst klar und direkt, gibst auch direktes Feedback und zeigst aber auch gleichzeitig Interesse an der Person. Ja? Das ist nicht immer ganz einfach. Formulierst dein Feedback so, dass es ankommt. Es ist immer am wichtigsten, dass du eben auch spezifisches Feedback und Kritik gibst. Das habe ich für mich aus dem Buch nochmal mitgenommen. Spezifisch sein beim Feedback und in der Kritik und gleichzeitig natürlich die Person nicht runtermachen. Also das ist quasi die goldene Mitte, wo du empathisch bist, nicht überempathisch und trotzdem sehr klares, direktes Feedback gibst. Ja, das habe ich mir mitgenommen, wann immer ich mit Mitarbeiter, Mitarbeiterin spreche, dass ich ganz klar auf jeden Fall kommuniziere, was erwarte ich, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, ohne die Person grundlos niederzumachen. Denn das muss man sich am Ende des Tages eben einfach mal vor Augen führen. Niemand arbeitet gern mit jemandem zusammen, der dieser Person ein schlechtes Gefühl gibt, wo man sich die ganze Zeit Sorgen macht. Ja, das heißt, diesen Spagat musst du schaffen und das ist hier die radikale Offenheit, ja, dass du der Person gegenüber offen bist, kein wichtiges Feedback, was Wachstum ermöglicht, verschleierst und trotzdem natürlich nicht unnötig aggressiv bist. Diese Art der Kommunikation ist wertschätzend und eben auch offen. So, das ist das Buch, das ich gelesen habe und vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiges Feedback beziehungsweise ein wichtiges Learning, was ich rausgezogen habe. Sei spezifisch mit Feedback und aber auch spezifisch in der Kritik. Ja, das heißt, wenn du etwas kritisierst, sag ganz genau, was nicht gut gelaufen ist und was hätte besser werden, was man hätte besser machen können. Und genauso bei Lob, das habe ich zum Beispiel auch letztens noch bei ein, zwei Gesprächen gemacht, da habe ich gesagt, hey, mir hat das gut gefallen, als du das und das gemacht hast. Ich finde, du bist auf einem guten Weg, weil dieses und jenes übernimmst. Du hast Verantwortung in diesem Bereich übernommen, du hast proaktiv zum Beispiel mit unseren Kunden gesprochen, hast proaktiv Testimonials eingeholt und so weiter. Ja, und ich habe gemerkt, dass das sehr wertschätzendes Feedback ist, was auch gerne angenommen wird von den Mitarbeitern. Das Buch kann ich empfehlen. Es gibt noch eine Menge mehr Learnings. Es ist ein großes Buch, es ist ein umfangreiches Buch. Es ist ein Buch, das, wie soll ich sagen, sehr intensiv ist, wo wirklich eine Menge, wo viel Recherche reingeflossen ist und wo aber auch einfach sehr viel praktische Erfahrung reingeflossen ist. Falls du Führungskraft bist, Unternehmer bist, Mitarbeiter, Angestellte hast, irgendeine Art von Führungsverantwortlichkeit, kann ich dir das Buch auf jeden Fall empfehlen. Radical Candor. Ich hätte mal vorher nochmal die Autorin raussuchen sollen mit Namen, weiß ich gerade auf Anhieb nicht. Das ist das Buch, kann ich empfehlen. Rubrik Nummer 2, Tool. Was ist mein aktuelles Lieblingstool? Whimsical. 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 Wenn du einen Kurs bei mir belegt hast, ich überlege gerade, ob es in den niedrigpreisigeren Einstiegsprodukten auch zum Einsatz kommt. Ich glaube nicht, aber wenn du bei mir in der Copywriting Academy bist oder in Grow and Sell, dann wirst du Whimsical auch schon mal erlebt haben. Das ist ein Whiteboard-Tool, ähnlich wie Figma, ähnlich wie, wie heißt denn das andere? Miro, genau, ähnlich wie die beiden, aber sehr viel einfacher. Es sieht sehr, sehr ansprechend aus. Es ist viel cleaner aus meiner Perspektive. Es ist sehr einfach in der Bedienung. Und das ist ein Tool, das ich benutze, um Mindmaps zu erstellen, Flowcharts, Abläufe und so weiter. Ich liebe das, weil ich so ein visueller Denker bin. Also ich bin den ganzen Tag eigentlich in Whimsical, bin da in Mind, hab da so ein riesengroßes Whiteboard so und hab da zum Beispiel Mindmaps, hab daneben irgendwelche Notizen stehen, da kannst du eben alles draufpacken, was du möchtest. Hab so Flowcharts, so Ablaufprogramme beispielsweise und wann immer ich in Q&A-Calls bin, habe ich im Hintergrund Whimsical offen und möchte einfach etwas demonstrieren an diesem Whiteboard und die Kunden, die Teilnehmer lieben das. Vor allem, wenn ich mit 1:1 mit jemandem arbeite, dann bekommt jeder Kunde von mir sein eigenes Whimsical-Board, da dokumentiere ich all unsere Calls zum beispielsweise, schreibe Dokumentationen auf beziehungsweise Flowcharts und dergleichen. Also daran plane ich auch E-Mail-Kampagnen, Funnel-Strategien. Whimsical kann ich sehr empfehlen. Ich liebe dieses Tool. Und dritter Punkt, das wird jetzt nochmal etwas ausführlicher. Was ist gerade meine größte Aufgabe im Unternehmen? Und jetzt gerade beschäftige ich mich sehr viel damit, wie ich meine Einnahmen diversifizieren kann. Eine Sache voraus. Ich habe das ja schon häufiger auch erwähnt. Ich habe kein Interesse daran, womöglich sehr schnell Reichtum anzuhäufen, der dann aber mit großen Risiken daherkommt. Ja, ich favorisiere nachhaltigen Wohlstand. Das dauert länger, ist aber deutlich sicherer. So, warum sage ich das jetzt? Ich habe, wie gesagt, kein Interesse daran, in wenigen Jahren massiv zu skalieren, was immer risikobehaftet ist. Ich bin lieber nachhaltig profitabel, wachse mit weniger Stress und mit deutlich höheren Margen. So, wenn du an ein gewisses Umsatzniveau herangekommen bist, dann ist es immer ein großes Risiko, wenn du nur eine primäre Einkommensquelle hast. Beziehungsweise das ist immer ein Risiko, nur eine primäre Einkommensquelle zu haben. Ja? Vergleich das gerne mal mit so einem Dienstleister. Ich mache es mal einem praktischen Beispiel deutlich. Angenommen, du bist Designer, du hast einen Großkunden, der dir 75% deiner Einnahmen beschert. So. Und gerade zu Beginn kann es durchaus sinnvoll sein, sich auf wenige Kunden zu fokussieren. Klar, weil wenn du diversifizierst, hast du auch weniger Fokus auf das Einzelne, das ist auch logisch. Aber was ist, wenn dieser Kunde irgendwann abspringt? Und vielleicht sagst du jetzt, hey, das mache ich schon seit 2 Jahren so, ich arbeite mit diesen Kunden sehr, sehr gut zusammen, wir haben ein tolles Verhältnis, kann sein. Es kann aber immer irgendwas passieren, dass der Kunde sagt, hey, wir brauchen dich jetzt gerade nicht mehr. Und dann, wenn du eben so dich abhängig gemacht hast oder deine Großteil deiner Einnahmen von einem Kunden beziehst, dann hast du auf einmal ein richtig großes Loch in der Brieftasche. Ja, es ist zu Beginn absolut richtig, dass du viel Fokus auf wenige Projekte legst. Absolut. Dann musst du auch ein höheres Risiko eingehen. Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil die Fallhöhe ist ja auch geringer. Wenn du noch nicht viel hast, von dem du fallen kannst, dann ist die Fallhöhe eben auch geringer. Aber je höher die Fallhöhe wird, sprich je mehr Fixkosten du hast, desto höher dein Umsatz ist, desto wichtiger wird es auch, sich abzusichern. Ja? Je mehr Umsatz du machst, desto abgesicherter sollte dein Unternehmen irgendwann werden. Und das bedeutet zum Beispiel eben auch mehr Einkommensströme. Als Designer ist es dann also auch nicht ratsam, auf Dauer mit einem Großkunden zu arbeiten, wenn dann dein Einkommen massiv von diesem Großkunden eben abhängt. Ja? Und genauso ist es auf Dauer nicht ratsam, wenn dein Online-Business, wenn du da nur 1 bis 2 Einkommensströme hast. Ich habe letztes Jahr, 2023, so ziemlich genau eine Punktlandung gemacht bei 1 Million Euro Umsatz. So. Und das ist für mich ein Zeitpunkt, um vermehrt über Diversifizierung mir Gedanken zu machen. So. Und nicht nur über verschiedene Produkte, sondern auch wirklich verschiedene Einkommensströme. Also es wäre natürlich auch eine Art der Diversifizierung, ein weiteres Produkt in mein Portfolio aufzunehmen, also irgendeine Art von Gruppencoaching oder irgendein Online-Kurs oder so weiter, den ich erstelle. Klar, aber das ist trotzdem auch, das ist dann eine kleinere Art der Diversifizierung, weil ich ja trotzdem innerhalb meiner Produktpalette bleibe. Es bleibt ein Einkommensstrom, digitale Produkte. Klar, das ergibt auch Sinn, aber ich möchte jetzt auch tatsächlich vermehrt andere Einkommensströme, zumindest mich ein bisschen anders, besser aufstellen, breiter aufstellen. Ich gebe dir mal eine Metapher, die ich in einem amerikanischen Podcast gehört habe. Stell dir vor, du bist gestrandet auf einer einsamen Insel. So. Und du hast an dieser Insel ein Rohr, das dich mit der Außenwelt versorgt, über das du Nahrung erhältst. So ist es vielleicht besser formuliert. Ja, über dieses Rohr kann dir die Außenwelt Nahrung durchschleusen. So, du bist jetzt in einer extrem gefährlichen Situation. Du bekommst zwar natürlich Nahrung über dieses Rohr, du kannst überleben, ja, aber über die Zeit nutzt sich dieses Rohr natürlich ab. Es rostet, die Schrauben lockern sich, der Druck wird immer höher und höher und irgendwann bricht es und platzt es. Und wenn du dieses Rohr nicht mehr hast, wenn es wirklich platzt, dann verhungerst du auf dieser Insel. Der Podcaster sagte dann in dieser Metapher, kümmere dich gut um dieses Rohr. Halte es regelmäßig in Stand, repariere es, warte es. Und ja, das stimmt auch. Klar, auf jeden Fall. In dieser Metapher jetzt für ein Online-Business übertragen, wäre das zum Beispiel dieses Rohr dein Flaggschiff-Programm. Das ist das die Art von Produkt, über das du die meisten Einnahmen generierst. Auf jeden Fall. Kümmere dich darum, warte es, repariere es, schau, dass es nicht platzt. Aber geh davon aus, dass es irgendwann platzt. Ich sage eher, mach dich nicht abhängig von einem Rohr. Ja, die bessere Alternative wäre, mehrere Rohre zu installieren. Vielleicht hast du noch ein kleineres daneben, da bekommst du auch noch was durch. Das eine wird vielleicht größer sein als das andere, aber so bist du niemals hundertprozentig abhängig. Ja, ich merke das beispielsweise bei vielen von diesen Online-Unternehmen, die nun mal erst so seit die letzten 10 Jahren vielleicht so wirklich in Mode gekommen sind. Ja, die sind immer noch vergleichsweise recht neu. Da weiß man immer noch nicht so richtig, wie es wirklich der nachhaltig langfristige Weg ist. Da haben vielleicht viele Unternehmer mit einem Traffic-Kanal begonnen. Vielleicht nur Instagram, haben sich vielleicht abhängig gemacht von Facebook-Anzeigen. Ja, also die haben quasi nur ein Rohr mit auf ihrer Insel. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses Rohr in sich zusammenbricht. Und deshalb arbeite ich beispielsweise gerade daran, mein Unternehmen diversifizierter aufzustellen. Unter anderem die Einnahmen, ja, komme ich gleich zu, beispielsweise aber auch den Traffic. Ich habe diesen Podcast, klar, ich schalte Werbeanzeigen. Ich habe aber zum Beispiel bemerkt letztes Jahr, ich habe noch keinen Kurzform-Traffic-Kanal. Kurzform ist für mich irgendeine Art der Social-Media-Plattform, ja. Ich denke, mit einem Podcast bist du schon relativ sicher. Ein Podcast wird jetzt in der Regel, höre ich jetzt selten, dass ein Podcast gesperrt wird, aber kann natürlich auch passieren. Muss man dazu aber auch sagen, Podcast ist nicht der große Traffic-Bringer. Ich schalte sehr, sehr viele Anzeigen. Bei Anzeigen kann es immer wieder passieren, dass sie gesperrt werden. Das passiert mir zum Glück selten, dass irgendwelche Anzeigen abgelehnt werden. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, wann das letzte Mal passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, ich würde gerne auf lange Sicht eben noch eine Traffic-Quelle etablieren. Das war jetzt zum Beispiel, falls du diesen Podcast in der letzten Zeit gehört hast, Instagram. Ich habe zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade eine 100 Tage 100 Reels Challenge beispielsweise laufen, eben weil ich meinen Traffic noch etwas diverser aufstellen möchte. Das ist ein Beispiel der Diversifizierung. Oder Diversifikation, weiß ich nicht, du entscheidest gerne. Dann in dem Bereich zum Beispiel Einkommen. Absoluter Großteil meines Einkommens sind Kursverkäufe, Mentorings und so weiter. Eine Copywriting Academy, Grow and Sell und so weiter. Und das ist auch absolut in Ordnung und richtig so, wenn du das Business gerade aufbaust. Wie gesagt, anfangs Fokus, später diversifizieren. So. Ich habe jetzt aber auch schon über die Jahre hier und da zum Beispiel einmal ein Joint Venture gemacht, also ein gemeinsames Projekt mit einem Partner, wo ich an den Umsätzen beteiligt wurde nachher. Ich mache ein bisschen Consulting hier und da im Hintergrund und jetzt möchte ich in der Zukunft eben auch noch weitere Einkommensströme etablieren. Die müssen nicht mein Einkommen ersetzen. Ja, Kursverkäufe, Mentoring und so weiter, das bleibt meine Haupteinnahmequelle. Ich möchte mich aber weniger abhängig davon machen. beispielsweise durch Affiliate-Einnahmen. Vielleicht gebe ich Workshops für Unternehmen. Ich werde immer wieder angefragt. Wirklich so häufig, du Tim, gibst du auch Workshops intern für Unternehmen, was Copywriting angeht und so weiter. Und wer weiß, vielleicht gehe ich das zum Beispiel auch mal an. Das wäre eine andere Art der Einkommensquelle, damit ich weniger abhängig von jeder Einzelnen bin. Muss man aber auch einfach, muss das mal vor Augen führen, ja, dass man auf Social Media eben immer nur die lauten Brüllaffen sieht, die scheinbar in sehr kurzer Zeit ihre Umsätze verzehnfacht haben, vielleicht sogar verhundertfacht haben. Im selben Atemzug skalieren sie dann aber ihre Fixkosten und ihren Stress mit. Und häufig ist es so, dass du dann 7, 8, 9 Monate später von denen nichts mehr hörst. Klar, es gibt immer die Ausnahme, aber nicht jeder von uns ist Elon Musk. Nicht jeder von uns ist Jeff Bezos. Ja? Und deshalb gehe ich lieber den sicheren Weg und nehme es in Kauf, dass ich längere Zeit brauche für nachhaltigen Wohlstand. Da erinnere ich gerne nochmal an die Fabel von dem Hasen und der Schildkröte, die in Rennen laufen, dass der Hase sehr schnell startet, sehr schnell rennt. Der Schildkröte natürlich anfangs total überlegen ist, viel weiterläuft, aber ermüdet und die Schildkröte geht einfach nur ganz gemächlich einen Schritt nach dem anderen und am Ende des Tages hat die Schildkröte gewonnen, weil der Hase aus der Puste war. So sehe ich das. Mein Ziel ist es eben, ein nachhaltiges, langfristiges, profitables Unternehmen mit Substanz aufzubauen, das meinem Team und mir Wohlstand und Autonomie ermöglicht. Und deshalb sind mir jetzt, wo ich auf diesem Umsatzniveau angekommen bin, mehr Einkommensströme wichtiger, diversere Einkommensströme, höhere Margen statt hirnloses Skalieren. Ich könnte die Umsätze definitiv künstlich aufplustern, ganz klar, indem ich einfach dreifach, vierfach, fünffach so viel Anzeigen schalte, würde gleichzeitig meine Fixkosten mit skalieren, würde natürlich gleichzeitig die Marge massiv schmälern. Dann könnte ich hier sitzen und dir vielleicht nächstes Jahr sagen, letztes Jahr 3 Millionen Euro Umsatz, wunderbar, krass, aber irgendwie ist bei mir nichts hängen geblieben und irgendwie habe ich jetzt hier 1000 verschiedene Fixkosten, die mich ziemlich nervös machen. So, deshalb sind mir jetzt mittlerweile diverse Einkommensströme sehr, sehr viel wichtiger. Wie gefällt dir dieses Format? Mein Lieblingsbuch, mein Lieblingstool und meine aktuell größte Aufgabe im Unternehmen. Das sind 3 Rubriken, die ich mir so aus dem Finger gesaugt habe. Gib mir gerne Feedback, schreib mir ein Instagram-DM. Schau mal, jetzt benutze ich sogar hier direkt schon meinen Instagram-Kanal im Podcast, timgelausen.de. Folg mir da gerne, schreib mir ein Instagram-DM. Wie findest du dieses Format? Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.